Das ist ja ein Klassiker europäischer Filmgeschichte. Wie oft habe ich das schon angeschaut? Es gibt Situationen im Leben, da muss man sich entscheiden. Was ist wichtig? Was brauche ich? Was meine ich zu brauchen? Und gerade so Situationen, wenn man Urlaub fährt, Koffer packt, es passt immer nicht alles rein. Ich muss irgendwo gucken, ja, worauf kann ich verzichten? Worauf könnt ihr verzichten? Oder worauf könnt ihr nicht verzichten? Der Kaffee am Morgen, ein gutes Buch auf dem Nachtkästchen oder Sport, Sex, Freunde oder vielleicht der Gottesdienst am Sonntag. Worauf sagst du, kann ich nicht drauf verzichten? Brauche ich, gehört fest zu meinem Leben dazu. Für Mr. Bean sind es interessanterweise seine Bohnen, 4 Dosen Bohnen. Ich frage mich, wo fährt er hin? Dass es da keine Baked Beans gibt. Aber gut, vielleicht ist er auf dem Weg ins Dschungelcamp, habe ich mir überlegt. Bei meinen Eltern liegen noch Schulsachen daheim. So Ordner mit Zeug, so vergilbte Blätter mittlerweile, ist ja auch schon über 20 Jahre her. Und wenn ich die so durchblätter, so Chemie, Deutsch, Mathe, ist schon irgendwie, dann merke ich, meine Mama hätte gern, dass ich es wegschmeiße. Aber ich merke, das Zeug brauche ich nicht. Ich werde da nie mehr reingucken und ich werde auch nie mehr sagen, oh, da kann ich was draus lernen. Das kann man alles im Internet nachschauen, beziehungsweise das meiste Zeug braucht ja kein Mensch mehr. Aber ich merke, mein Herz hängt irgendwie an diesen blöden Ordnern. Es gab andere Ordner, die habe ich gleich nach dem Abitur verbrannt. Gibt ja dann nach dem Abi, gibt es ja immer diese schönen Feiern dann im Kollegstufenverband. Schönes Feuerchen und dann alles rein, was kein Mensch mehr braucht. Französisch habe ich rein. Physik. Ja. Und noch andere Sachen, ja. Aber diese Ordner, irgendwie mein Herz hängt dran. Und in diesem Feld bewegen wir uns, wenn wir über Gemeinde nachdenken. Über das, was ist eigentlich unverzichtbar in Gemeinde? Warum ist uns Gemeinde wichtig? Und da gibt es die Dinge, wo wir sagen, Gemeinde bedeutet uns viel. Und da gibt es aber auch Sachen, wo wir sagen, das bedeutet mir viel, aber ist eigentlich nicht so wichtig. Aber mein Herz hängt dran. Das Thema ist emotional und ich möchte gern 2 Dinge in dieser Predigtreihe machen. Das eine ist, dass wir miteinander, du und ich, wir uns mal fragen, was ist für mich eigentlich Gemeinde? Welchen Weg bin ich gegangen mit Gemeinde? Was bedeutet mir da was? Wo hat sich vielleicht auch eine Bedeutung verschoben? Und ich sage heute, es bedeutet mir nicht mehr so viel wie früher. Wo sind vielleicht auch Schmerzen da und Enttäuschung? Wo liegt deine Hoffnung, wenn du an Gemeinde denkst? Wo ist so das, was dich entfacht, was dich entflammt, was dir Begeisterung und Leidenschaft gibt? Was ist vielleicht auch das, was dir fehlt in Gemeinde? Und es ist emotional und es ist spannend und ich möchte euch einladen, auf diese Reise mitzukommen. Für mich ist sie auch emotional und ist auch spannend. Und das Zweite, was ich mit euch machen will, ist nachzudenken, wie hat Gott sich eigentlich Gemeinde gedacht? Was ist das Design, was Gott in die Gemeinde reingelegt hat? Und er sagt, so soll es sein. Wir haben alle Bilder von Gemeinde im Kopf. So ist für uns eine gute Gemeinde oder so muss es sein. Und diese Bilder sind alles entstanden durch unsere Prägungen, durch unsere Erfahrungen. Und ich möchte gerne euch ein bisschen mit kitzeln und herausfordern und mich auch zu sagen, vielleicht schaffen wir es ein bisschen, diese Prägungen zu vergessen und mal zu gucken, was ist Gottes Vision, sein Bild von Gemeinde. Und dazu wollen wir heute ganz am Anfang gucken. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte, wo so die erste Gemeinde in Jerusalem entsteht. In allen Kirchen und Gemeinden in Europa ist es gerade die Frage, wie können wir uns wieder fokussieren auf das Wesentliche? Und was bedeutet es, in unserer Welt Kirche zu sein? Ich habe geschrieben, in allen Kirchen und Gemeinden in Europa, das ist vielleicht hochgegriffen. Es mag Gemeinden geben, die sich so von der Welt abschotten, dass sie sagen, was da um uns herum passiert, interessiert uns nicht. Aber was ich mitkriege in der ACK, in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen oder wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, es sind überall die gleichen Fragen. Wie können wir Gemeinde wieder stärken? Wie können wir uns fokussieren auf das Wesentliche? Wie können wir missionarische Kirche sein in unserer Zeit? Und wenn uns als Stadtmission das beschäftigt, dann sind wir in guter Gesellschaft. Es beschäftigt den Leib Christi, zumindest in Europa, aber auch darüber hinaus. Gemeinde ist kein Randthema, wo wir sagen, Gemeinde wäre verzichtbar. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Nach dem Motto, ich kann mein Glaube auch ohne Gemeinde leben. Sondern Gemeinde ist was ganz Zentrales. Gemeinde ist für Gott Herzensanliegen. Gemeinde ist für Gott unverzichtbar. Gemeinde ist der Ort, wo Jesus wohnt. Es ist sein Leib. Es ist sein Körper. Gemeinde ist der Ort, wo wir Gottes Herzschlag spüren. Spüren sollen zumindest. Wo wir Gott den Puls fühlen können und merken, oh Gott liebt diese Welt. Er hat eine Leidenschaft für diese Welt. In Gemeinde soll das spürbar sein, unter uns. Gemeinde ist die Hoffnung in einer hoffnungsarmen Welt. Das lesen wir, wenn wir in der Bibel über Gemeinde nachlesen. Und wir haben vorhin den Bibeltext gehört über die erste Gemeinde in Jerusalem. Das ist faszinierend. Die erste Gemeinde in Jerusalem, die waren schon echt speziell. Stellt euch vor, ihr alle müsst nach dem Gottesdienst mir euren Gehaltszettel bringen. Ich gucke die dann so durch. Auf einen Stapel die Gehaltszettel, auf den anderen Stapel das Geld. Und dann teile ich das gerecht auf, sodass jeder genug hat, dass es reicht für alle. Es ist schon echt spannend. Also was die damals gelebt haben in Jerusalem, ist so eine gesellschaftstheoretische Utopie, jetzt kommt Zitat, beruhend auf Ideen sozialer Gleichheit und Freiheit als Gesellschaftsmitglieder, auf der Basis von Gemeineigentum und kollektiver Problemlösung. Klingt nach einer Definition, ist es auch, also Wikipedia habe ich das gefunden, die Definition von Kommunismus. Ja, jetzt werden wir alle Kommunisten. In Gemeinde. Manch einem wird es jetzt bei dem Wort Kommunismus schon alles zusammenziehen. Wer so den Kalten Krieg miterlebt hat, der hat da vielleicht manche Vorurteile gegen Kommunismus. Ja, müssen wir jetzt Kommunisten werden? Ist es eigentlich gut und richtig? Und letztendlich hat es ja auch gezeigt, mit dem Kommunismus, der ist ja auch irgendwie zusammengebrochen. Aber vielleicht klappt der Kommunismus ja in einem kleinen Grüppchen von Menschen, wo das überschaubar ist. Vielleicht hätte das ja eine Chance. Vielleicht auch da, wo der Heilige Geist ist. Vielleicht klappt da Kommunismus. Aber gut, mir geht es jetzt nicht um Kommunismus. Aber dieses Bild von Gemeinde ganz am Anfang, die alles miteinander teilen, ist schon erstaunlich. Mir ging es so beim Lesen, dass ich mir gedacht habe, wow, das ist ganz schön eng, was sie da leben. Das ist unheimlich transparent und die sitzen ja richtig aufeinander. Will ich das? Ich bin ein moderner Mensch, ich lebe in der modernen Zeit, ich bin vom Individualismus geprägt, ich brauche meine Freiheit. Ich gehe wohin, wo ich mich dann einbinde, aber dann mag ich wieder nach Hause gehen und meine Ruhe haben. Ich teile gerne, ja, aber so wie ich das will, nach meinen Maßstäben. Aber nicht alles und jetzt und gleich. Also das kann einem auch Angst machen. Und warum haben die das gemacht? Was war da der Grund? Und müssen wir das heute immer noch so machen? Ich finde es spannend zu sehen, was ihr Ziel war. Sie wollten erstmal zeigen, wir geben uns diesem Jesus ganz hin. Wir geben dem alles. Wir halten nichts zurück. Jesus ist uns so wichtig, dass alle Dinge dieser Welt, die lassen wir getrost hinter uns. Ist egal. Wir leben in der Gemeinschaft und wir vertrauen darauf, dass Jesus uns versorgt. Aber wir wollen zeigen, dass wir ihm alles geben. Und das haben die Menschen damals in Jerusalem gemerkt. Boah, die sind radikal. Die meinen es ernst. Die geben sich ganz Jesus hin. Wo, habe ich mich gefragt, ist es in meinem Leben sichtbar, auch für Menschen außerhalb, dass ich mein Leben Jesus gebe? Wo ist es sichtbar? Ich muss erstmal schlucken, bei der Frage. Und dann sind mir so ein paar Sachen eingefallen, die vielleicht zählen. Aber ich habe gemerkt, das ist ein Vorbild. Die haben wirklich ganz Sache gemacht. Und das Zweite ist, was sie zeigen wollten, was sie leben wollten, ist, wir leben in der Gemeinschaft. Wir geben uns einander hin. Wir sind innerlich durch Christus so verbunden, dass es nicht mehr mein und dein gibt, sondern es gibt unser. Und die Menschen in Jerusalem hat es beeindruckt. Das hatte eine unheimliche Kraft. Die haben es gesehen, haben gedacht, boah, was machen die da? Und damals war der Zusammenhalt in den Familien, in den Gemeinschaften noch viel enger als heute, wo jede Kleinfamilie oder jeder Single für sich seinen Haushalt führt. Es war noch viel kollektiver alles. Und trotzdem ist die Radikalität, wie die erste Gemeinde das gelebt hat, die war beeindruckend für die Menschen und anziehend, sodass ständig neue Leute dazugekommen sind. Hey, wo gibt's denn sowas? Wenn heute Menschen angezogen sind von christlicher Gemeinschaft, dann da, wo sie merken, da ist echte Liebe. Die teilen ihr Leben miteinander, die meinen es ernst. Tief im Herzen haben Menschen eine unglaubliche Sehnsucht nach einer solchen Gemeinschaft. Damals wie heute, das wird sich auch nicht verändern. Sich mitteilen zu können, gehört zu werden, gesehen zu sein, das sieht mich jemand. Und wenn ich leide, dann leiden Menschen mit. Ich bin nicht allein. Diese Gemeinschaft, die ist durch nichts zu ersetzen. Was sind die Kennzeichen der ersten Gemeinde? Wenn wir so gucken in den Bibeltext, Apostelgeschichte 2, Lukas beschränkt sich da auf das Wesentliche. Lukas macht es knapp. Er will so einen Fokus geben, wie hat Gemeinde angefangen und will damit uns ein Bild vor Augen malen. So kann Gemeinde aussehen. Ja, das ist so eine Vision. Wenn er da drauf guckt, da kommen wir vielleicht nie mehr hin, ja, weil das war so der Geist des Anfangs. Aber so stellt sich Gott Gemeinde vor. Und Lukas nennt vier Dinge. Ich finde ja in der Apostelgeschichte da interessant, dass Lukas vieles nicht nennt, was mich brennend interessieren würde, nämlich all die Probleme und Schwierigkeiten. Die lässt er einfach weg, aber er kann mir nicht erzählen, dass es die nicht gab. Wenn die Gemeinde von 150, 200 oder 300 Leuten auf einmal anwächst auf eine Menge von 3000, dann später 5000 Leuten, dann glaube ich nicht, dass die Apostel nicht absolut Muffesausen hatten. Ich als Apostel könnte nicht schlafen. Weil ich würde mich fragen, wie kriege ich die alle irgendwie versorgt, dass jeder irgendwie sein Grüppchen hat? Wie kriege ich die alle in Gemeinschaft? Wie sorge ich dafür, dass keine Irrlehren, falsche Sachen aufkommen? Wie kümmere ich mich um die alle? Wie kann ich die gut pastoren? Wie sagt man? Also wie kann ich ein guter Hirte sein, dass keiner untergeht? Das interessiert den Lukas nicht. Ihn interessiert die Frage, was sind die Kernpunkte, das Unverzichtbare an Gemeinde. Und wenn man das mal so anschaut, dann merkt man, viele Dinge, die uns wichtig sind, sind absolut aufgebbar. Wir können gut auf sie verzichten. Denn wenn der Koffer gepackt wird und in den Koffer nicht mehr alles reinpasst, weil der Koffer so klein ist, dann kann man auf vieles verzichten. Gemeinden in Verfolgung, Gemeinden, die gerade erst entstehen, da ist vieles noch nicht. Und es ist auch nicht wichtig. Aber was ist wichtig? Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Das ist wichtig. Die Lehre der Apostel, was ist das? Gibt es da gute Bücher? Gibt es da gutes Lehrmaterial? Gibt es einen guten Stundenplan? Was ist die Lehre der Apostel? Die Lehre der Apostel ist erstmal ganz schlicht und einfach. Das, was diese Menschen erlebt haben mit Jesus, weiter zu erzählen. Erlebnisse, Erfahrungen, dass sie erzählt haben, da habe ich Jesus gehört und er hat das und jenes gesprochen. Und das hat mich beeindruckt. Da hat Jesus dies und jenes getan. Ich möchte euch berichten von den Ereignissen rund um seinen Tod, so wie ich sie mitgekriegt habe. Ich möchte euch berichten von der Auferstehung. Ich mag euch sagen, wie ich das deute, wie ich es verstehe. Und ich mag es machen mit Hilfe der alten Schriften, der jüdischen Schriften. Wir nennen es heute Altes Testament. Das ist die Lehre der Apostel. Sodass die erzählt haben und Leute denen an den Lippen gehangen haben und gesagt, erzähl mehr. Wir wollen wissen, wie war's? Was hat dich bewegt? Was hat dich beschäftigt? Das ist was ganz Lebendiges. Wir haben heute die Bibel, ich meine das Neue Testament, das gab es damals nicht. Es war alles mündlich. Auf dem Mündlichen baut das Schriftliche auf. Das Schriftliche ist wichtig, damit uns das Mündliche nicht ganz verloren geht. Aber das Leben, die Lebendigkeit ist im Mündlichen. Da, wo wir von Jesus erzählen, was wir mit ihm erleben, was wir lesen, wie Jesus war, was uns beeindruckt, was uns bewegt hat. Und da, wo in meinem Leben ich ganz stark angerührt war und der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, war das meistens in Predigten, in Gesprächen, in Hauskreisen, in ganz tiefen Gesprächen auch, wo ich mich geöffnet habe. Da habe ich erlebt, Jesus spricht, er ist da. Und was die damals erlebt haben, diese Erfahrungen, die kann ich heute machen. Jesus ist lebendig unter uns. Das ist die Lehre der Apostel. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, mündlich verkündigt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt. Könnten wir ja sagen, das sind ja eure Erlebnisse, das sind ja eure Erfahrungen. Ja, ich sehe das anders. Ja, ich habe das so nicht erlebt. Nein, sie haben es empfangen als, wow, da ist Jesus drin. Das ist lebendig. Sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Das ist die Lehre der Apostel, die unter uns leben soll. Die ist unverzichtbar, dass wir von Jesus reden, dass wir einander von ihm erzählen. Im Kindergottesdienst, in den Hauskreisen, nach dem Gottesdienst und da, wo wir uns treffen. Da liegt so eine Kraft drin. Das Zweite, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt zu teilen, das Leben miteinander zu teilen. Das heißt, wir tauschen uns aus, wir reden miteinander, wir bleiben miteinander im Gespräch. Wir hören zu, wir reden. Aber auch Hab und Gut zu teilen. Auch das zu teilen, was ich habe. Weil in der Gemeinschaft, da wo zwei oder drei miteinander versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Diese Verheißung, die steht bombenfest. In der Gemeinschaft erleben wir Jesus. Und ja, wir können uns im Internet super Predigten runterladen. Bei YouTube. Ich mache das auch gerne mal. Ja? So Predigten anschauen. Es gibt super Sachen im Internet. Es gibt auch fürchterliche Sachen, die gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch klasse Dinge. Aber du kannst eine Predigt nach der anderen dir reinpfeifen. Und die kann top sein. Es kann sein, dass du im Glauben nicht wächst. Weil zwar dein Kopf wächst mit jeder Predigt und du irgendwie mehr verstehst, aber dein Herz bleibt klein. Unser Herz wächst in der Gemeinschaft. Da, wo wir uns einander öffnen, da, wo wir uns zuhören, da, wo ich ehrlich werde, da kann ich stark werden. In der Gemeinschaft kann ich Jesus nachfolgen. Und zwar einen Schritt nach dem anderen tun. Weil ich angenommen bin, so wie ich bin. Dieser Satz ist mir ganz wichtig. Weil wir Jesus sonst hören von der Bühne, von oben herab, dass er mir Tipps gibt für mein Leben und sagt, mach doch dies, mach doch das, mach doch jenes, damit du ein besserer Christ bist. Und wie viele Christen leiden unter diesem Anspruch, der in Gemeinden manchmal herrscht? Dieses, was du alles sein musst und haben musst und was du alles nicht darfst. Es gibt ja so unausgesprochene Dinge, die unter uns kursieren. Aber in der Gemeinschaft bin ich, wie ich bin. Und da darf ich sein, wie ich bin. Und Jesus ist auch da. Und in der Gemeinschaft kann ich mit anderen gemeinsam einen Schritt gehen. Und es reicht. Ich bin gut, wie ich bin und ich gehe einen Schritt. Und ich muss nicht schon da hinten sein. Das ist die Kraft von Gemeinschaft. Unverzichtbar. Koinonia. Wo teilen wir miteinander das Leben und wo wachsen wir miteinander? Sie blieben aber beständig im Brotbrechen. Abendmahl. Klingelt sofort bei uns. Abendmahl. Jein. Brotbrechen ist erstmal eine jüdische und auch teilweise orientalische, normale Praxis. Am Anfang des Essens, wenn Gäste da sind, nimmt der Hausherr das Brot und er dankt dafür, er bricht's. Ja, ihr denkt sofort ans Abendmahl, aber es war bei jedem oder bei vielen Essen so, er bricht es und es ist klar, das, was Gott uns schenkt, brechen wir und verteilen es und jeder soll satt werden. Ein wunderschönes Symbol von jeder hat Anteil hier am Tisch an dem, was ausgeteilt wird. Eigentlich ein Zeichen von Koinonia. Wir sind eine Gemeinschaft. Brot brechen. In den Häusern haben die das gemacht, ja, dass die miteinander gegessen haben. Dass der Hausherr das Brot gebrochen hat. Und dann immer auch bei den Christen, weil Jesus das ja auch so gemacht hat am Anfang des Abendmahls, des Passamahls, dass das Brot gebrochen hat, wie man es halt damals gemacht hat. Aber Jesus hat es noch gedeutet und hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und nach dem Essen, also war erst das Essen und am Ende nimmt er den Kelch. Ein ganzes Essen dazwischen. Und er verteilt ihm, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das Abendmahl haben wir oft zum Stehimbiss gemacht oder zum Sitzimbiss. Geben es rum. Und das ist auch okay so. Wir müssen ja Formen finden, wie wir es miteinander leben. Aber das Abendmahl gehört auch in die Häuser, in die Hauskreise. Da, wo ihr euch trefft zum Essen. Mir ist es wieder ganz neu wichtig geworden. Da, wo wir zusammenkommen, warum nicht dran denken, uns dran erinnern, Jesus ist unter uns. Er hat sein Leben für uns gegeben. Gemeinschaft in den Häusern. Das haben die damals gelebt. Und wir streiten darüber, ob man das Abendmahl mit Saft oder Wein oder irgendwie, es gibt echt sinnlose Diskussionen unter Christen. Wenn man sich an den Kopf langt und denkt, wisst ihr nicht, um was es eigentlich geht? Es gibt Dinge, die sind verzichtbar. Es gibt Dinge, die sind unverzichtbar. Und miteinander Gemeinschaft haben und uns zu erinnern, Jesus ist da, das ist unverzichtbar. Und das Letzte ist, sie blieben aber beständig im Gebet. Gemeinsam vor Gott zu sein, ihm zu danken. Das hat eine unheimliche Kraft, wenn wir das gemeinsam machen. Uns bewusst zu machen, wofür wir alles dankbar sein können. Da komme ich ja oft gar nicht drauf, wofür ich eigentlich dankbar sein kann. Ich sehe es, wenn der andere betet, ich höre es. Es wird mir vor Augen geführt. Und mein Leben bekommt dann ganz anderen Reichtum. Mein Gebetsleben, mein Glaube. Und wir kommen zusammen und wir beten für die Dinge, die uns persönlich beschäftigen, aber auch für die Dinge dieser Welt, weil wir die Hoffnung der Welt sind und weil wir wissen, Gott hat mit dieser Welt was vor und er hat es im Blick. Auch die Krisenherde und die Notsituationen ist Gott doch nicht egal. Wir wissen, dass unser Gott da ist, dass er diese Welt immer noch liebt und immer noch lieben wird. Was ist unverzichtbar? Was ist unverzichtbar? Die erste Gemeinde hatte kein Haus. Die hatten kein Haus, keine eigenen Räume. Die konnten nicht sagen, ich gehe heute mal in die Kirche. Es gab ja keine. Sondern wir haben gesagt, wir treffen uns heute beim Johannes oder bei der Elli oder also bei der Elisabeth. Oder wir treffen uns heute mit dem Petrus und Johannes im Tempel. Die sind heute auch da, heute Nachmittag um 3. Ich gehe auch hin, wir treffen uns, wir beten. Gemeinde war ein Treffen. Ekklesia ist das griechische Wort für Gemeinde. Es kommt von Kaleo, von Rufen. Und es bedeutet, da steht jemand und er sagt, kommt, kommt zu mir. Gemeinde ist eine Bewegung hin zu dem, der ruft. Das ist Gemeinde, eine Bewegung. Etwas ganz Lebendiges, ein Treffen um eine Mitte. Und wir haben eine lebendige Mitte. Wir haben eine redende Mitte. Wir haben eine starke Mitte. Die erste Gemeinde hatte keine Vereinssatzungen. Sie haben sich noch nicht mal als Verein oder als Kirche oder als irgendwas verstanden, sondern einfach als, wir lieben Jesus und das reicht uns. Es gab keine Gemeindeordnungen. Es gab keine Sakramente, wie wir sie heute kennen. Es gab keine Traditionen, keine Rituale. Die sind da so langsam entstanden. Das braucht es ja auch. Man hat sich getroffen, miteinander gegessen. Sich daran erinnern, Jesus ist da, miteinander gebetet. Sie hatten auch kein Neues Testament. Sie konnten noch nicht mal aufschlagen und nachlesen. Sie mussten sich gegenseitig erzählen. Sie mussten darauf vertrauen, dass die Augenzeugenberichte, dass es wahr ist. Vieles hatten sie nicht. Eines hatten sie, Eines hatten sie, was für Jesus unverzichtbar ist. Wofür Jesus sein Leben gegeben hat, was für ihn so unverzichtbar ist. Und es bist du. Das ist jeder einzelne Mensch, den er zu sich ruft und der kommt. Du bist unverzichtbar. Und mir geht es jetzt nicht um das, was du leisten kannst. Deine Gaben, deine Fähigkeiten, damit du alles einbringst hier. Sondern es geht um dich, dass du Teil der Gemeinschaft bist. Du, unverzichtbar. Uns wird es beschäftigen in der nächsten Zeit. Uns als Gemeindeleitung ganz stark, weil wir im Moment dabei sind, die Vision unserer Gemeinde zu formulieren und mal in Worte zu fassen, was wir eigentlich wollen. Das ist gerade echt spannend. Uns wird aber diese Frage beschäftigen, wie können wir eine Gemeinde sein, die die Gemeinschaft lebt? Dass Gemeinschaft nicht nur ein Wort ist, und das ist ja irgendwie ein nettes Wort, wo man so sagt, Gemeinschaft, wir wollen Gemeinschaft miteinander haben. Zum Beispiel heute Morgen. Wir haben eine Form von Gemeinschaft, aber wir haben im Moment nicht diese Begegnung, sondern ihr hört mir einfach zu. Ihr hört mich reden. Das ist gut und wichtig. Aber noch wichtiger ist die Gemeinschaft, der Austausch, sich in die Augen zu schauen und sich zuzuhören. Das haben wir heute Morgen nicht. Eine Gemeinde hat ihre Schönheit nicht in der Qualität der Veranstaltungen. Wir können die größten Gottesdienste machen und Mega-Church und es gibt auch unheimlich professionell gemachte Gottesdienste. Das ist auch alles schön und gut. Das ist völlig legitim. Aber die Qualität der Gemeinschaft ist entscheidend. Komme ich vor in meiner Gemeinde? Komme ich gerne? Bringe ich mich ein? Sehe ich mich als unverzichtbar, einfach weil ich es bin, nicht aufgrund dessen, was ich tue oder leiste? Wo bringe ich mich ein in die Gemeinschaft? Wo öffne ich mich? Wo höre ich zu? Das kann für jeden unterschiedlich sein. Es gibt Leute, die sagen, im Kleinen geht es mir gut. Ich zum Beispiel, ich liebe das, mit Leuten abends wegzugehen. 4 Augen, die sich anschauen. Und es reicht mir. Das ist für mich unheimlich wertvoll. In kleinen Gruppen. Vielleicht magst du größere Gruppen. Vielleicht magst du auch diesen Sonntag total als Ort der Gemeinschaft, weil man so das Gefühl hat, wir loben gemeinsam Gott. Gemeinschaft findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Aber entscheidend ist die Qualität der Gemeinschaft, nicht die Qualität der Gottesdienste. Wie leben wir die Gemeinschaft? Wie lebst du die Gemeinschaft? Und beim nächsten Mal geht es um Heimat finden. Wie kann ich in Gemeinde Heimat finden? Da wollen wir noch mal ein Stück weiter denken an der Stelle. Und Herr, ich danke dir für das Design von Gemeinde. Es ist großartig, dass du die Gemeinschaft uns geschenkt hast. Dass du uns durch dein Blut, durch dein Sterben so frei gemacht hast, auch von aller Schuld, dass wir in einer echten, in einer tiefen Beziehung gemeinsam leben können. Dass da Vergebung ist. Dass da immer wieder Neuanfang sein darf. Und dass wir dieses Besondere haben, dass wir Geschwister sind. Dass wir alle Teile sind an deinem Leib. Und dass keiner von uns verzichtbar ist. Sondern wir alle dazugehören. Herr, ich bitte dich, dass du uns Gemeinde wieder neu wichtig machst. Dass du uns zeigst, wie wir es leben können, sodass es der Gemeinschaft gut tut, uns gut tut und den anderen. Ich danke dir für diese Predigtreihe und ich danke dir für dieses Geschenk, was wir heute Morgen haben. Wir treffen uns als Geschwister, um dich zu ehren und dich anzubeten. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.